Abraham und der Gott der Herrlichkeit. Hauke hat es schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben den ersten Teil dieser Predigtreihe hinter uns. Und in diesem ersten Teil oder in diesem ganzen Teil geht es eigentlich immer darum, Gott begegnen, wie er ist und gleichzeitig erkennen, wie wir sind. Gott begegnen, wie er ist, ihn kennenzulernen und festzustellen, wer bin ich eigentlich? Das ist eigentlich der Hintergrund. Und Matthias hat das sehr schön deutlich gemacht von Beginn der Bibel an. Und wir ziehen sozusagen so ein Band durch das Alte Testament von Anfang an. Und im letzten Gottesdienst ging es um das Thema mit Gott verbunden. Es ging um die Sintflut, um Noah. Und wir haben gelernt, und mir war das auch nicht so klar, aber ich finde das so gut, dass ich es hier nochmal dran geworfen habe, dass ein Vertrag etwas anderes ist als ein Bund. Und Gott hat nach der Sintflut einen Vertrag oder einen Bund mit uns geschlossen? Einen Bund mit uns geschlossen, genau. Und das Zeichen ist der Regenbogen. Ein Bund mit Gott verbunden. Und wir haben, ich will weitermachen in diesem Bereich, und der zeitliche Ablauf ist die Sintflut, von der wir eben schon sprachen, Gottes Bund, nachdem die Sintflut vorbei war und die Wassermengen wieder von der Erde gekommen sind und das Leben sozusagen wieder begann. Und danach kommt, wenn ihr das weiterlest, im Alten Testament, im ersten Buch Mose, der Turmbau zu Babel. Das bedeutet, die Menschen haben sich vermehrt. Ihr wisst, Noah, seine Frau, hatten 3 Söhne, die sind mit in die Arche gegangen, Sem, Ham und Japhet. Und ich habe mal gezählt, es steht in der Bibel im 11. Kapitel, wer es nachlesen will, 1. Mose 11, dort stehen diese Generationen aufgelistet und es sind genau 7 Generationen. 7 Generationen und dann lesen wir Turmbau zu Babel. Was ist da passiert? Die Menschen wollten sich über Gott erheben und waren der Meinung, sie sind mindestens so cool, so groß wie Gott und können einen Turm bauen, der bis in die Wolken geht. Und Gott hat das unterbunden und hat verschiedene Sprachen den Menschen gegeben, sodass sie sich nicht mehr verstehen konnten und hat das so unterbunden. Und genau da schließt unsere Geschichte eigentlich an. Und ganz genau startet das eigentlich mit Terach. Und dieser Terach ist der Vater von Abram. Und wer vielleicht zu Anfang, ich blätter nochmal zurück, geguckt hat, der hat vielleicht gedacht, oh, Matthias hat sich verschrieben, da steht Abram und nicht Abraham. So wie wir es kennen, das werden wir wahrscheinlich später auch noch einmal hören. Zuerst hieß einer der Söhne von Terach Abram. Und die Geschichte geht eigentlich los, wir werden sie gleich auch noch mal lesen, in Ur. Und wenn ihr das gesehen habt, ich habe so ein paar Pfeile da dran gemacht, da liegt Ur, das ist das Zweistromland, jetzige Irak. Und hier unten, fast an der Mündung, am Euphrat liegt Ur, das ist schon damals eine Hafenstadt gewesen. Da ist sogar so ein kleiner Stadtplan von Ur. Und wenn ihr das genau lesen könnt, weiß ich nicht, wie gut eure Augen sind, dann werdet ihr feststellen, dort gab es einen Tempel, dort gab es einen Tempel und auch hier gab es einen Tempelturm. In Ur waren die Leute ziemlich von dem ab, was Noah eigentlich erlebt hat, nach 7 Generationen. Noah hatte einen Bund mit Gott. Gott hat der Menschheit was versprochen. Noah hat erlebt, wie Gott sein Versprechen wahrgemacht hat. Noah wurde gerettet mit seiner ganzen Familie. Gott hat das eingehalten, was er dem Noah gesagt hat. Ich vernichte die ganze Menschheit. Bau dir einen Kasten. So ist Noah gerettet worden. Und es dauert sieben Generationen, und alle haben vergessen, wer eigentlich dieser Gott ist. Könnte uns das manchmal auch so gehen, dass wir nach einer guten Erfahrung, nach dem, was wir erlebt haben mit Gott, irgendwie so abdriften wieder? Dort war es jedenfalls so, also ihr seht es alleine an den Tempelanlagen, die es in Ur gab, da wurde nicht der Gott angebetet, sondern Götter angebetet. Und aus diesem Ort, in dem Terach lebt, mit seinen drei Kindern, eins der Kinder, Haran, stirbt und hinterlässt aber eine Tochter und einen Sohn. Und aus diesem Ort ziehen sie los nach einem Ruf Gottes, Abram mit seiner Frau, Terach und sein Neffe Lot. Und sie ziehen eine Handelsstraße entlang, dem Euphrat, bis zu dem Ort Haran. Der liegt in der jetzigen Türkei. Habe ich mal gelesen. Ich dachte, es wäre Syrien, aber es ist ein Stückchen hinter der jetzigen syrischen Grenze. Dort gibt es den Ort übrigens auch noch. Der wird mit Doppel-R geschrieben, falls jemand den googeln will. Dort zieht er hin, auf den Auftrag Gottes hin, und dort wohnt er. Und in Haran vermehrt sich eigentlich sein Reichtum. Seine Tiere, das, was er hat, seine Mitarbeiter, sage ich mal, seine Sklaven, alles, was ihm gehört hat, das wird mehr und mehr. Und dann kommt der zweite Ruf aus Haran: Zieh weiter in das Land, das ich dir zeigen werde. Und so zieht er weiter bis nach Kanaan. Wir wollen das mal im ersten Buch Mose nachlesen, was dort steht. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, sein Neffe, zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land, und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abram immer weiter bis ins Südland. 1. Mose 12, 1 bis 9. Und diese Geschichte, diesen Auszug in das neue Land, den können wir auch im Neuen Testament nachlesen. Und zwar in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte steht die Rede des Stephanus. Und Stephanus erzählt den Hohenpriestern, die ihn angeklagt haben, nochmal von der Vergangenheit der Juden. Von Anfang an sozusagen bis zu dem Tage, wo sie ihn aufgebracht haben. Er aber sprach, also Stephanus, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Herr der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus in deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Aber er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch keine Kinder hatte. Und wir haben vorher gelesen, als Abraham auszog, war er, wer hat aufgepasst? 75 Jahre alt. Genau. Es gibt eine kleine Differenz zwischen diesen beiden Texten. Wer hat es bemerkt? Ja, der Name Abraham auch. Habe ich schon was drüber gesagt? Im ersten Buch Mose geht die Geschichte eigentlich los von Haran aus. Also er startet von Haran aus. Wenn man im 11. Kapitel noch nachliest, ist eben die Geschichte, dass sein Vater Terach aus Ur mit ihm auszieht nach Haran. Und Stephanus erzählt es so, dass Gott das erste Mal in Ur eigentlich mit ihm gesprochen hat, sodass sie nach Haran zogen und von dort weiter in das Land von Kanaan. Das ist eigentlich der kleine Unterschied. Ihr seht auch nochmal Ur, Haran, Kanaan. Aber der Stephanus spricht vom Gott der Herrlichkeit. So betitelt er ihn. Liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, in diesem Zweistromland. Der Gott der Herrlichkeit. Wer ist eigentlich dieser Gott der Herrlichkeit? Was bedeutet das eigentlich? Ich kann kein Hebräisch, aber ich habe nachgelesen. Im Internet findet man einiges, dass das Wort Herrlichkeit, das wir benutzen oder das wir in der Bibel nachlesen, verschiedene Bedeutungen hat. Im Hebräischen gibt es 6 verschiedene Begriffe. 6 verschiedene Begriffe. Wir haben einen. Und so ist dieses Thema Herrlichkeit unterschiedlich zu sehen. Wir sehen dann immer nur das gleiche Wort im Deutschen, wenn wir das lesen, aber wir merken nicht, dass es verschiedene Hintergründe hat. Im Alten Testament können wir an verschiedenen Stellen über Gottes Herrlichkeit lesen und damit ist seine Gegenwart gemeint gewesen. Und diese Gegenwart war so besonders und war manchmal so furchteinflößend, dass Leute nicht in diese Gegenwart gehen konnten. Wir lesen zum Beispiel in der Stiftshütte im Allerheiligsten, wo die Bundeslade aufgestellt war, dass dort nur ein einziges Mal im Jahr der Hohepriester in diese Nähe kommen durfte. So war Gott. Gottes Heiligkeit, seine Gegenwart, und niemand durfte in diese Gegenwart kommen. Aber der Gott der Herrlichkeit, dieses Wort herrlich hat natürlich noch andere Bedeutungen, nämlich Pracht, Schönheit, etwas Besonderes, sag ich mal. Es gibt das andere Wort Kabod im Hebräischen, das Bedeutung hat, jemand, der bedeutend ist oder dem Ehre gehört oder der großes Ansehen hat, der Gott der Herrlichkeit. Und dieser Gott der Herrlichkeit, der ist Terach und dem Abraham begegnet. Und dieser Gott der Herrlichkeit, der ist derselbe heute und morgen und in Ewigkeit. Das bedeutet, wir können diesem Gott der Herrlichkeit begegnen. Aber wir können in seine Nähe kommen, nicht so wie es früher war, in seiner Gegenwart, wo Leute nicht sein konnten, wo sie vergangen sind, wo sie gestorben sind, sondern wir können in seine Nähe kommen, weil das, was als Vorhang damals auch in der Stiftshütte war, das gibt es nicht mehr. Jesus hat diesen Vorhang zerrissen. Aus dem Text, den wir gelesen haben, was können wir daraus lernen? Und ich habe aus den vielen Punkten, die teilweise auch Matthias vorbereitet hat, habe ich gesagt, das ist viel zu viel, ich nehme drei Punkte. Und ich hoffe, dass ihr euch die drei Punkte merken könnt. Der erste ist, Gott ist vertrauenswürdig ohne Vorbedingungen. Warum ist er das? Das hat man schon gesehen seit Noah. Was Gott sagt, das hält er. Und so sind Terach und Abraham mit der Sippe losgezogen auf ein Wort Gottes hin. Zieh aus, verlass dein Vaterland und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das bedeutet, er hat ja noch nicht mal den Ort gehabt. Er wusste nicht, wo geht es eigentlich hin. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie würde ich denn heute reagieren? An der Stelle. Wir haben ja sicherlich auch schon von einigen Missionaren gelesen, die losgesandt wurden, irgendwohin mit Gottes Auftrag, aber loszuziehen, ohne zu wissen, wohin. Brich alle Zelte ab, verlass deinen Wohnort, deine Familie und geh dahin, wo ich es dir zeigen werde. Krass. Wirklich krass. Aber Abraham hat geglaubt und deswegen wird er in der Bibel vom Alten bis zum Neuen Testament auch immer als Vater des Glaubens beschrieben und zitiert. Er hat Gott vertraut ohne Vorbedingungen. Ohne Vorbedingungen. In Römer 4, Vers 3 steht, denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Oder Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Ihr Lieben, loszuziehen, ohne dass man weiß, wohin es geht, eine Verheißung zu bekommen, die eigentlich völlig irrsinnig ist nach menschlichen Maßstäben, aus dir will ich ein großes Volk machen, mit 75, mit einer Frau, die keine Kinder bekommen kann. Völlig verrückt. Aus menschlicher Sicht. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Abraham vertraut Gott an dieser Stelle ohne Vorbedingungen. Der zweite Punkt. Gottes Ziel ist Segen für alle Menschen. Er hat das dem Abraham gesagt und hat ihm gesagt, durch dich, durch deine Nachkommen will ich alle Menschen segnen. Das ist auch krass, so eine Verheißung zu haben. Und ich glaube, dass diese Verheißung auch tatsächlich uns gilt. 1. Mose 12, Vers 3, wir haben es gelesen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. alle Geschlechter auf Erden. Will Gott durch diesen Abraham, der Gott vertraut hat, segnen. Gottes Ziel ist Segen für alle Menschen. Galater 3, 9. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet. Und er schreibt sogar mit dem gläubigen Abraham. Also immer, wo es da um Glauben geht, auch im Neuen Testament wird ganz oft der Abraham zitiert als Vater des Glaubens. Gottes Ziel ist Segen für alle Menschen. Und ich glaube, dass das genauso als Nachkommen in Anführungsstrichen Abrahams für uns gilt. Wir sind keine Juden, aber wir sind als seine Jünger eingepfropft in diesen Stamm. Und auch für uns gilt deswegen diese Verheißung, wir sollen ein Segen sein für andere Menschen. Dort, wo wir sind, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir uns verhalten, dort, wo wir Gemeinschaft haben, ein Segen für andere Menschen sollt ihr sein. Und der dritte Punkt, Gottes Herrlichkeit soll in deinem Leben sichtbar sein. In Abrahams Leben ist das sichtbar geworden, was da passiert ist, was Gott daraus gemacht hat. Und wir werden in den nächsten Sonntagen sicherlich das eine oder andere noch hören von Abraham. Aber dass Gottes Herrlichkeit sein Abbild bist du als sein Kind, als sein Jünger, das soll in deinem Leben sichtbar sein. Diese Ehre, dieses Ansehen soll für Gott da sein. Und ich wünsche euch das und uns das, dass wir von diesem Abraham lernen können, diese drei Punkte von dieser Geschichte im Abraham, dass Gott wirklich vertrauenswürdig ist, auch in Situationen, die für uns völlig unvorstellbar sind, dass es sein Ziel ist, dein Segen, dein Leben zu segnen und da, wo du stehst, für andere Menschen ein Segen zu sein und dass Gott selbst durch dich durchkommt. Seine Herrlichkeit soll durch dich in deinem Leben sichtbar sein. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichten, die wir in der Bibel haben, auch gerade im Alten Testament. Und dass wir so viele Parallelen auch sehen können zwischen den Menschen dort und uns, unserem Leben, manchmal sogar unserer Situation. Und ich danke dir, dass wir solche Vorbilder haben, wie Abraham, der aus einem, ja, gottlosen Hintergrund sich rufen ließ und dir gefolgt ist. Und ich danke dir, dass wir sehen können, was da für ein Segen rausgekommen ist und was du gemacht hast. Und deine Herrlichkeit soll einfach sichtbar werden durch uns. Danke dafür. Amen.